Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich mit Frieden im Herzen.
Denn Thema heute, Gandhi. Gandhi habe ich eine eigene kleine Geschichte und zwar, ich weiß gar nicht, also wir wollen reden über Mahatma Gandhi, vermute ich. Mhm. Es gab dann auch noch Indira Gandhi. Ich weiß gar nicht, ob die verwandt waren oder sowas, aber ich habe mein Leben lang, und zwar sehr, sehr lang, gedacht, diese Dame hieße mit Vornamen Indi und mit Nachnamen Ragandhi. Weil das haben die im Radio immer gesagt, Indira Gandhi.
Ja, sehr schön. Also ich hab jetzt mal, hab mal Glück, mal hat mal Pech, mal hat mal genau. Gandhi, das kann man auch noch sagen. Jedenfalls beschäftigen wir uns mit diesem kleinen, leichtgewichtigen, barfuß daherlaufenden, an einem Stab wandernden, mit einem weißen Umhang behängten Männlein, kann man fast sagen, mit einer großen Brille, Nickelbrille. Und dieser Typ hat tatsächlich in vielen Punkten die Welt verändert. Und deswegen finde ich diesen Mann total interessant. Auch wenn möglicherweise das, was dabei rausgekommen ist in Indien, wo er gewirkt hat, nicht in seinem Sinne gewesen ist. Also die Teilung Pakistan-Indien ist natürlich nicht in seinem Sinne gewesen. Aber er hat jedenfalls etwas gemacht, was für viele Leute tatsächlich zum Vorbild geworden ist. Nämlich Indien von der britischen Kolonialmacht sozusagen zu befreien und dazu nicht einen einzigen Schuss abzugeben oder nicht jedenfalls Gewalt anzuwenden im weitesten Sinne. Und daraus hat er ja eine, ich sag mal, Ideologie gemacht, die natürlich weit mehr war als nur friedfertig miteinander umzugehen. Da gehörte vegetarische Ernährung zu, da gehörte das Zurückziehen in einen Ashram, also in eine Stätte, wo man nachdenken kann, wo man Frieden und Ruhe findet, wo Gemeinschaften entstehen, die eben nicht mit Gewalt sozusagen irgendwie sich auseinandersetzen, sondern die eben versuchen, einen friedlichen Umgang zu entwickeln und so weiter. Also das ist ein Mensch, der tatsächlich, ich sag mal, etwas Neues in die Welt gebracht hat. Und das fand ich tatsächlich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dieser Mann ist vor 150 Jahren geboren worden und hat eben bis weit ins 20. Jahrhundert hinein den indischen Subkontinent tatsächlich massiv verändert. Und wenn man da heute hinguckt, dann denkt man sich, schade, ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel von übrig geblieben, finde ich jedenfalls, also wenn ich von außen drauf gucke, ohne das Land selbst von innen zu kennen.
Ja, ja, ja. Das ist, also ich meine, da regiert gerade Narendra Modi, ein Hindu-Nationalist. Da müssen sich mittlerweile Muslime Sorgen machen, dass ihnen die Fenster eingeschlagen werden, dass sie nicht bedient werden und sowas alles. Ich bezweifle, dass Gandhi das so wollte. Ne?
Also, ja. Nein, das wollte er natürlich nicht. Aber was er eben wollte, war den Weg Indiens aus der, ich sag mal, britischen Umklammerung. Großbritannien oder England war Kolonialmacht in Indien und der englische König oder die englische Königin war gleichzeitig Kaiserin von Indien. Also es war eine, ich sag mal, fast herausgehobene, fast schon Kronkolonie sozusagen. Also etwas ganz Besonderes für die britische Herrschaft. Und was eben besonders war, sie plünderten das Land sozusagen aus und ließen denjenigen, die da lebten, nämlich den Indern, kaum etwas zum Leben übrig. Und das schon eben eine ganze Weile lang. Losgegangen ist das in Indien mit der Kolonialzeit im Grunde genommen nach der Entdeckung des Seewegs durch Vasco da Gama. Das war am Ende des 15. Jahrhunderts. Dann war auf einmal sozusagen der Weg nach Indien viel, viel kürzer als über Land und deswegen war es auch viel attraktiver, irgendwelche Rohstoffe von dort eben nach Europa zu bringen und hier zu veredeln und damit Reichtum zu erwirtschaften. Das haben zunächst einmal die Portugiesen gemacht, die dort 1505 tatsächlich einen richtigen Staat errichtet haben, aber da der eben so weit weg war von Portugal, musste er von einem, sagen wir einfach mal, Vizekönig regiert werden, der also aus Portugal dahin geschickt wurde. Und dann war natürlich Indien auch deshalb interessant, weil es eben eine lange Küste hatte und alle Seeleute und Seemächte, die irgendwie im Indischen Ozean unterwegs waren, suchten natürlich Stützpunkte an der Küste Indiens, um die See- und Handelsherrschaft zum Beispiel der Portugiesen einfach aufrechtzuerhalten und dann auszuweiten und später eben auch der Engländer, die ich sag mal so Mitte des 18. Jahrhunderts auf diesem indischen Subkontinent Fuß gefasst hatten. Da hatte Portugal in Europa schon große Schwierigkeiten und der Niedergang Portugal Portugals als Kolonialmacht war schon eingeleitet. Insofern konnten die Briten im Grunde genommen sich als Nachfolger der Portugiesen in Indien halt festsetzen. Und dann sieht man sozusagen, wie die das dann gemacht haben. Hinterher war der indische Subkontinent tatsächlich relativ aufgeteilt geradezu zwischen den großen Kolonialmächten Europas. Es gab das sogenannte Britisch-Indien mit der Zentrale Bombay, dem heutigen Mumbai an der Westküste. Und an der gegenüberliegenden Seite des Indiens, nämlich auf der Seite, wo Kalkutta liegt, diese Stadt war bis 1911, habe ich rausgefunden, Hauptstadt dieses Britisch-Indiens. Dann gab es, kann man sich schon denken, Französisch-Indien, die also vor allem am Golf von Bengalen im Süden Indiens sich breit gemacht hatte. Und dann gab es am Schluss noch eben das, was restlich übrig geblieben ist vom ehemaligen portugiesischen Kolonialbesitz. Das war dann zusammengefasst im Estado da India. Habe ich natürlich nicht richtig ausgesprochen. Also jeder Portugiese, Estado oder
Estado oder so ähnlich.
Genau. Genau. Wow. Und dann gab es natürlich noch die Staaten, in denen die Ureinwohner, also die Inder gewohnt haben. Und die lebten da in diesen ja kleineren Staaten unter der traditionellen Herrschaft der berühmt gewordenen Maharajas. Mhm. Und in dieser, ich sag mal, in diesem Konglomerat sozusagen, lebte eben auch Gandhi und lebten alle Inder, und das entwickelte sich im Grunde genommen, ich sag mal, ab Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dahingehend, dass eben die Inder auch ein sehr starkeres oder sehr viel stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt haben und einerseits religiöse Momente eine große Rolle spielten, aber andererseits eben auch politische, nämlich die Loslösung von der Kolonialherrschaft. Und da gab es zwei wesentliche Gründungen von Parteien. Das eine war die Kongresspartei. Das waren vor allem natürlich Hindus, die da reingegangen sind. Das war 1885, und 1906 wurde die Muslimliga gegründet. Also, wie der Name schon sagt, dort waren vor allem die Moslems organisiert. Und diese Trennung in diese beiden Parteien ist im Grunde genommen schon die Urwurzel der späteren Trennung zwischen Hindus und Moslems eben in Pakistan und Indien. Und Gandhi selber ist 1915 der Kongresspartei beigetreten, als Mitglied sozusagen eben der organisierten Hindu.
Was ich ja auch noch ganz spannend finde an dieser britischen Kolonialgeschichte in Indien, ist ja, dass sie gar nicht staatsseitig angefangen hat, sondern die Ostindien-Kompanie, die den Fernhandel nach Indien organisiert hat, eigentlich eine privatwirtschaftliche Organisation war, die sich da unten so breit gemacht haben und so mächtig geworden sind, dass sie quasi staatliche Rechte von der Krone zugestanden gekriegt haben.
Ja, das ist aber auch so gewesen.
Die durften Soldaten ausheben, die durften ihr eigenes Geld drucken und all sowas. Und irgendwann, ich glaube, ist lange her, dass ich das mal gelesen hatte, ich glaube dann irgendwann im 19. Jahrhundert erst, ist das tatsächlich unter staatliche Kontrolle gestellt worden, also diese Ostindien-Kompanie als solche.
Ja, weil die pleite gegangen ist.
Ah, weil die pleite gegangen
ist. Ja. Ja, die ist pleite gegangen. Der Staat hat das übernommen. Aber das ist nicht so besonders gewesen. Das hat es auch in Afrika gegeben, vor allem am Süden Afrikas. Und dass einfach diese Truppen sozusagen vorgeschickt wurden, die das erstmal sondiert haben, sozusagen das Areal, und geguckt haben, lohnt sich das wirklich für uns?
Klar, so, du so musst ein ja, also wir müssen Risiko, ja, ne? So ein
Unternehmerisches wir müssen Risiko, ja,
dass die Krone nicht eingehen mag, vielleicht auch.
Nein, nein, die Krone konnte das gar nicht. Also die haben ja keine Soldaten geschickt. Die waren ja anderweitig beschäftigt, aber wir müssen das erst von unseren Vorstellungen uns verabschieden und sagen, das ist ja alles absurd, was die da machen. Natürlich ist es aus unserer Sicht heute absurd und verbrecherisch, aber damals herrschten eben einfach andere Vorstellungen und andere Werte und Normen. Und deswegen war das für so etwas wie die Ostindien Company oder andere ähnliche Vereinigungen völlig normal, in der Welt herumzureisen und zu gucken, wo man, ich sag mal, noch Import-Export machen könnte. Und dann sind die halt irgendwann, nachdem Indien entdeckt war oder der Seeweg dorthin entdeckt war, da relativ zügig angelandet, haben gesagt, ach guck mal hier, hier gibt es Salz, hier gibt es dies, hier gibt es das, hier kann man also alles Mögliche importieren oder exportieren, da gucken wir mal. Und dann stellten sie fest, dazu brauchen wir aber, weil es natürlich Widerstand gab der einheimischen Bevölkerung, dazu brauchen wir aber auch Schutz. Also wurden ein paar Truppen mitgeschickt und Expeditionsheere in Anführungsstrichen, die einfach so erstmal zum Schutz da waren, die natürlich dann irgendwann, und da gibt es ja wirklich zahlreiche Beispiele für auch kriegerische tätig wurden, gegen die Ureinwohner sozusagen, gegen die originäre Bevölkerung. Und daraus entwickelte sich dann irgendwann die Tatsache, dass dann tatsächlich der Staat dorthin ging, um seine Company, in diesem Falle Ostindien Company, zu schützen. Ja. Obwohl die eigentlich von vornherein Unrecht begangen haben. Also man muss das tatsächlich vergessen, alles, was wir sozusagen an Werten und Normen haben, und einfach sagen, okay, es war halt völlig anders. Und damit ist erstmal gut, und das müssen wir jetzt einmal so zur Kenntnis nehmen. Und das war eben in Indien auch der Fall. Aber nicht nur dort, vor allem auch in Afrika ist es wirklich eine einzige Katastrophe, was da passiert ist. Und insofern muss man einfach sagen, wir reden hier über einen wirklich zentralen Aspekt der europäischen Geschichte, der aber eben nicht in Europa stattfindet, sondern irgendwo anders auf der Welt, in diesem Falle Indien. Und was eben noch, wo ich auch immer sage, das ist einfach nicht zu glauben. Wir haben in Europa im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege erlebt. Mhm. Und natürlich ist es so, dass da auch indische Soldaten teilgenommen haben.
Die Gurkhas, ne?
Waren das auf der Seite der Briten, genau. Und im Zweiten Weltkrieg war es eine 200.000 Mann starke Freiwilligenarmee. Alter. Später sollen es gar mehr als 1,5 Millionen gewesen sein. Also die sozusagen im Zuge der Besatzungsmacht dort in diesen Krieg involviert waren. Und dann gab es auf der anderen Seite auch in Indien Leute, die gesagt haben, nein, wir machen eine Freiwilligenarmee auf Seiten der Deutschen, mhm, um die britischen Besatzer in Indien loszuwerden. Also Globalisierung der Konflikte par excellence. Ja. Und das ist wirklich, da wird ein Land, das überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun hat, in etwas hineingezogen, wo es sowieso nichts dafür kann.
Was ich gerade auch gelernt habe, auch sehr bizarr, in Indien wird Hitler verehrt. Und ja, was sagte die Kollegin, einer Korrespondentin gesprochen, die in Indien sitzt, also in Delhi sitzt, die sagte, praktisch in jede Mittelschichtsfamilie hat im Bücherregal Mein Kampf stehen. Weil Indien halt ein sehr nationalistisches Land ist, darum ist Modi auch zweimal mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Und sie, genau wie wir wissen halt nichts über Indien, was da so los war. Wir wissen, okay, die haben, mhm, was wir hier gerade besprechen, und mhm, Gandhi dann irgendwie die Briten rausgeschmissen, und dann haben sie sich geteilt und das war irgendwie, ist alles fies, und jetzt haben sie Atomwaffen, stehen sie gegenüber. Mehr wissen wir halt nicht über Indien, und genauso wenig wissen die Inder darüber, was die Deutschen angerichtet haben hier in Europa, und sehen einfach nur, das ist ein riesiger Staatsmann, der hat hier hat super Politik, man hat das Reich vergrößert, hat Autobahnen gebaut.
Ja.
So irre Geschichte. Also das fand ich wirklich sehr spannend zu erfahren.
Ja, aber es gibt noch vielleicht noch einen anderen Punkt, dass in Indien eben auch diese so eine Hierarchievorstellung durchaus existent ist. Und das ist ja etwas, wenn man also mal alles beiseite lässt und den Nationalsozialismus sozusagen auf 1-2 Punkte reduziert, dann ist natürlich die Hierarchie innerhalb der sogenannten Rassen oder der Ethnien, würde man vielleicht heute sagen, eines der besonderen Merkmale, der scheußlichen besonderen Merkmale, aber das ist eben manchmal auch in Indien noch zu spüren. Wenn man den Konflikt mit Pakistan heute sich anschaut, dann spielt da eine ganz große Rolle eben, dass man sich besser fühlt, dass man über den anderen steht, dass man mehr Rechte hat als andere und so weiter. Daher kommt das
zentrale Motiv des Rechtsradikalismus ist Ungleichheit.
Genau,
zwischen Menschen zu postulieren. Genau. Und das hast du da natürlich 1a, also aus dem alten Kastensystem, das heute immer noch funktioniert, wohl nicht mehr so gut, habe ich mir erzählen lassen, aber halt immer noch da ist. Also anhand von Nachnamen kannst du zum Beispiel erkennen, zu welcher gesellschaftlichen Schicht und damit auch quasi rassistischen Schicht jemand gehört, mhm, und so. Das ist schon krass. Ja. Okay, zurück zu Gandhi. Wo waren wir denn? Der saß jetzt im Nationalkongress.
Der Kongresspartei beigetreten.
Kongresspartei beigetreten,
das war. 1915 war das, und er ist dann tatsächlich so nach und nach gar nicht so sehr in Funktionen geraten, sondern darum ging es ihm gar nicht, sondern er hat dann tatsächlich, er war ja auch lange in Südafrika, hat dort also die Unterschiede der schwarzen und der weißen Bevölkerung mitbekommen, hat dort als Anwalt gearbeitet, ist da sozusagen allmählich auf die Idee gekommen, dass man einen Ausgleich versuchen muss. Also das Zentrale ist ja, dass er sagt, wir machen Widerstand ohne Gewalt. Wir vertreten unsere Meinung sehr massiv, sehr laut. Wir versuchen Dinge zu machen, die die anderen stören, also unsere Gegenüber stören, aber nicht verletzen. Und damit machen wir klar, wir weichen nicht und wir weichen auch nicht der Gewalt. Das ist ja teilweise sehr schwierige Veranstaltung. Guckt ihr mal alleine an, was heute in Hongkong los ist.
Ja,
wo die chinesische Polizei oder die Hongkonger Polizei auf irgendwelche Studenten einprügelt, die aber auch zurückprügeln. Also das ist jetzt nicht nur einseitig, sondern es ist ja auch beidseitig. Und der Konflikt wird sich vermutlich immer weiter hochschaukeln, und irgendwann marschiert dann das Militär da ein oder irgendjemand macht sozusagen einen Rückzieher, wie auch immer. Aber so eskalieren die Konflikte heute. Mhm. Und damals haben dann die Briten irgendwann gesehen, verdamm ich nochmal, dass die ganze Welt ist auf Seiten Gandhis, weil jeder kennt den Film Gandhi, wo ich glaube Ben Kingsley
spielt ihn.
Grandios, wie er das macht und wie er den spielt, und der latscht durchs Land barfuß am Wanderstab und hinter ihm her eine große Schar von Anhängern, die also alle ich sag mal, diesen friedfertigen Widerstand propagieren. Und dann daran scheitert tatsächlich die Großmacht Großbritannien, die dann 1947, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei das natürlich eine große Rolle spielt nach dem Zweiten Weltkrieg, kriegt die Dekolonialisierung nochmal einen gewaltigen Schub. Die hat eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg so ein bisschen begonnen, aber und da war auch schon der erste Aufstand in den 20er Jahren in Indien. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Dekolonialisierung nun tatsächlich Programm geworden und die Briten hatten auch überhaupt keine Möglichkeiten mehr, dieses große, weit entfernt liegende Land zu finanzieren sozusagen. Natürlich hat das Kolonialmachtgehabe auch Geld gekostet. Das war überhaupt nicht mehr da. Großbritannien war total verschuldet und am Boden zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg, wie alle anderen europäischen Staaten auch. Und deswegen war also klar, sie können da nichts mehr entgegensetzen und sind dann sozusagen, ich glaube 1947 ist das gewesen, wurde also Indien unabhängig. Und der Konflikt zwischen Moslems und Hindus, der ja eigentlich nichts mit den Briten zu tun hatte zunächst einmal, der war auch von Gandhi eben nicht zu lösen. Und da, also das ist ja mein Steckenpferd sozusagen in all diesen Sendungen, die wir da so machen und auch in den Gesprächen, die wir hier führen, diese religiöse Toleranz, die ist eben da nicht vorhanden gewesen. Ja. Also Moslems und Hindus haben sich eher die Köpfe eingeschlagen und zwar wirklich, als sich miteinander friedlich irgendwie auseinanderzusetzen. Und das Ergebnis ist, dass sie halt ihr Land gespalten haben und daraus entstanden Pakistan und Indien, so wie wir es heute kennen, mit all den Konflikten, die nach wie vor völlig ungelöst und offen auf dem Tische liegen und im Grunde genommen jederzeit wieder hochbröckeln können.
Ja, Kaschmir.
Kaschmir.
Also Kaschmir hatten sie damals mehr oder minder vergessen.
Ja, ja.
Sozusagen. Also Kaschmir, da gab es einen, ich wollte gerade Sultan sagen, aber die hießen anders, die Fürsten da. Also da gab es einen Fürsten, der gesagt hat, nehmen wir lieber Unabhängigkeit. Und dann gab es, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwann ist er halt hingegangen und hat gesagt, nee, vielleicht doch, nee, ich brauche Hilfe von Indien. Hat Indien gesagt, ja gut, wir helfen dir, aber dann gehörst du zu uns.
Ja.
Und darüber ist das alles. Und dann haben sie ja noch das Problem, dass, ich glaube, 80% oder irgendwie sowas der pakistanischen Wasserversorgung durch Kaschmir durchfließt oder so.
So ist das.
Das heißt, wer Kaschmir kontrolliert, kontrolliert das Wasser in Pakistan und Teilen Indiens.
Richtig. Das ist genau das Problem wie auch im Nahen Osten. Also wenn die Ägypter die Staudämme zumachen, dann ist der Libanon und der restliche Nahe Osten vertrocknet.
Ja.
Also das ist tatsächlich so. Und also wir werden das so vermutlich in unserer Lebzeit nicht mehr erleben, glaube ich jedenfalls. Und dieser Konflikt ist ähnlich wie im Nahen Osten. Im Übrigen übersteigt bei mir jedenfalls die Vorstellungskraft, wie man das lösen könnte. Und ich habe natürlich, weil das so bei Gandhi auf der Hand liegt, haben wir natürlich auch so ein bisschen überlegt, wir sagen von uns, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben. Das würde ich mittlerweile stark bezweifeln. Ich hatte neulich das zweifelhafte Vergnügen, in die Fänge von Russia Today zu geraten.
Oh Gott.
Was ich da an Kommentaren zu lesen bekommen habe über eine Sendung von uns, das hat mir derartig die Sprache verschlagen, dass ich sagte, die Menschen, wenn es denn wirklich Menschen sind, die das formulieren, es können ja irgendwelche Avatare sein, aber jedenfalls, wenn es Menschen sind, die das formulieren, die sind also für meine Gedankenwelt völlig verloren. Mit denen kann ich, wüsste ich nicht, was ich mit denen machen soll. Und ich bin dann sozusagen natürlich, weil ich jetzt da so mal richtig von betroffen war.
Was war denn? Also das war eine von den DLF Nova-Sendungen, wo sie euch...
Das war eine von unseren History-Sendungen, die ging über den Hitler-Stalin-Pakt. Und da waren die natürlich direkt am Start und haben uns da lang gemacht oder versucht lang zu machen. Und das war an sich gar nicht so schlimm. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so wirklich. Aber was ich wirklich erschreckend fand, ist, dass da eben hinter Menschen stecken,
der Umgangston,
die einen Ton und eine Radikalität in Gedanke und Sprache frönen, die mich tatsächlich abstößt und wo ich sage, okay, das ist nicht meine Welt.
Na, mit solchen Leuten ist eigentlich auch kein Staat zu machen. Das,
richtig, aber diese Welt wird halt immer größer. Ja, diese Welt wird aber immer größer und wir müssen uns einfach mal überlegen, wie fangen wir das eigentlich wieder ein oder sagen wir einfach, okay, es gibt halt, was weiß ich, 20% der Bevölkerung, die so denken, die toben sich halt im Netz irgendwie aus, machen radikale Sprache und bereiten sozusagen die Gewalt auf der Straße vor, denn die wird ja auch immer stärker und das ist jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern das ist eben tatsächlich, wir haben es eben schon mal gesagt, in Hongkong kann man das sehen, ist jetzt vor ein paar Tagen wieder irgend so ein Massaker in irgendeiner Schule in den USA gewesen und du kannst aber auch gewalttätige Demonstrationen von Rechtsextremen in Deutschland irgendwo sehen und damit kommt das Problem sozusagen immer näher und es wird auch immer gewalttätiger. Und das ist im Grunde genommen, wenn man jetzt wieder auf den Ursprung dieser Diskussion kommt, sagt, eigentlich müssten wir uns jetzt mal überlegen, Gandhi und auch der Dalai Lama, und es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Prediger des gewaltfreien Widerstands, die haben eben auch Methoden entwickelt, wie man versuchen kann, auch in der Gesellschaft Frieden zu bewahren und einen Ausgleich der Interessen herzustellen und so weiter.
Das Problem dabei ist natürlich, dass also unsere freie offene Gesellschaft oder freie offene demokratische Gesellschaft ist ja keine Besatzungsmacht, gegen die man Widerstand leisten müsste. Und das haben diese Hater ja nicht begriffen, sondern die glauben ja, sie seien im Widerstand. Die glauben ja, sie seien in irgendeiner Form von einer Diktatur geplagt und müssten sich dagegen auflehnen und erzählen sich dann halt gegenseitig, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als das mit Gewalt zu machen. Und die Gewalt fängt da halt mit der Sprache an, beziehungsweise noch einen Schritt früher bei den geistigen Brandstiftern, also solchen Parteien wie der AfD zum Beispiel. Also das ist ja der Nährboden, auf dem das dann auch wächst.
Ja.
Würden wir als Gesamtgesellschaft, vor allen Dingen auch politischerseits, das vernünftig verurteilen und vernünftig, wie nennt man denn das, nicht tabuisieren, ja, das andere.
Sanktionieren, wie auch immer. Damit bist du schon im Problem drin. Damit bist du schon tatsächlich also nimm die Identitären. Ja. Die halte ich tatsächlich für die Denker der Rechten und die publizieren das ungehindert und das verbreitet sich immer weiter und kommt dann irgendwann in Gestalt von Frau Weidel oder irgendwelchen Gestalten von der AfD dann in den Deutschen Bundestag, die da ihren Kram erzählen
und dann kommt's in den Massenmedien an,
ja, die genau,
dazu beitragen, und dann, das Ganze zu normalisieren und damit verschiebt sich die Diskursgrenze.
So, die Diskurs hat sich schon längst verschoben, ja, und das ist ja auch das, was ich eben bei dieser Russia Today Nummer, wo mir dann, wenn man das liest, dann wird einem wirklich Angst und Bange. Ja. Also das gipfelte in der Fragestellung, der rhetorischen Fragestellung, warum man denn eigentlich sagen solle, dass Polen unter dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939, wo Polen zwischen Russland und Deutschland, also zwischen Sowjetunion und Deutschland aufgeteilt und besetzt wurde hinterher. Und 1945 wurde es ja Richtung Westen verschoben, damit die Russen den Teil behalten können, den sie 1939 mit Hitler verabredet im Hitler-Stalin-Pakt sozusagen annektiert haben.
Ja.
So, wieso denn Polen überhaupt jammern solle? Sie haben doch schließlich 1945 Gebiete bekommen.
Jemand hat, die Polen nervös sind, ne?
Ja, nee, nein, das meine ich jetzt gar nicht, sondern das ist so weit weg vom, ich sag mal, auch kritischen, auch von mir aus auch polenkritischen Diskurs, das kann man ja alles machen, man kann über die schimpfen, man kann alles tun, aber eine solche Sache tatsächlich ernsthaft öffentlich zu dokumentieren in langen Briefen und Mails an den Deutschlandfunk, da fragt man sich wirklich, sag mal, habt ihr einen an der Waffel, seid ihr wirklich bekloppt oder glaubt ihr, dass tatsächlich das irgendwann Mehrheitsmeinung wird, denn dann, ja, dann ist es ja nicht mehr weit zu sagen, dann können wir den Polen das auch wieder abnehmen, das gehört ihnen ja gar nicht. So.
Ja, ich glaube, darum geht's denen auch, oder?
Darum geht's denen vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ich befürchte, dass wir tatsächlich so solche Diskussionen häufiger und mehr haben werden. Und dann ist der Rückgriff auf Gandhi wirklich schwierig. Und ich will jetzt nochmal ein ganz anderes Beispiel einführen, was für mich jedenfalls wirklich total vorbildhaft war. Wir erinnern uns alle an das furchtbare Wüten der Apartheid in Südafrika.
Ja.
Das war, finde ich, damals wie heute, das ist Faschismus gewesen, das ist Rassentheorien in der schlimmsten Form gewesen, das war abartig und wirklich schlimm. Und die schwarze Bevölkerung Südafrikas hat unter dieser Scheiße gelitten wie Hulle, und zwar über mehrere Dekaden. Das war nicht etwa eine kurze Zeit, 12 Jahre Nazizeit, das waren 40 oder 50 Jahre. So, und jetzt ist das zu Ende und es kommt eine Gestalt wie Nelson Mandela aus dem Knast heraus, wo er wirklich lange, lange Jahre, ich glaube 27, gesessen hat und gesagt hat, ich werde jetzt dieses Land gewaltfrei gegen die Weißen. Die sollen keine Gewalt an den Weißen, die uns bis dato, bis zum Tag, als er entlassen wurde, haben die Weißen die Schwarzen unterdrückt. Dann wurde er Präsident und es war nicht mehr so. Und dann haben die Schwarzen keine Rache geübt.
Ja.
Ich hätte das ehrlich gesagt verstanden.
Ja, klar.
Ich hätte das verstanden.
Sicher.
Ja?
Also das ist eine solche,
sie haben es nicht gemacht.
Zeugt von solcher Größe, dass sie es nicht gemacht haben.
Aber sie haben es nicht gemacht, weil eben so ein Typ wie Nelson Mandela gesagt hat, nein, wir machen das nicht.
Ja.
Wir machen jetzt ein Regime, in dem es völlig gleiche Rechte für Schwarze und Weiße gibt. wir wollen jetzt nicht verschweigen, dass es heute wieder anders ist. Aber immerhin, zu der Zeit, als es wirklich, wo ich gesagt hätte, okay, da erwarten wir jetzt mal einen Rachefeldzug, ist es nicht passiert. Und das finde ich wirklich extremst beeindruckend. Und von der Situation, in der sich Südafrika während der Apartheid befunden hat, sind wir ja noch lange entfernt. Ja. Aber selbst dort, wo es viel schlimmer war, da haben die das so hingekriegt. Und das finde ich tatsächlich. Und er hat sich ausdrücklich auf Gandhi auch berufen, der Mandela. Also das ist, war schon eine geistige Verbrüderung.
Nur welche Lehre, ich schaffe gerade nicht den Sprung zu diesen Hatern, die überall unterwegs sind. Welche Lehre ziehen wir daraus für den Umgang mit, ich sag mal, allem, was die AfD so einsammelt?
Ja, also ich bin tatsächlich, werde jeden Tag skeptischer, ob das geht. Mhm. Also mein Slogan heißt immer reden, reden, reden. Solange man redet, schießt man nicht. Das ist ja so ein blöder Spruch, aber der stimmt. Mhm. Es ist aber tatsächlich schwierig, mit Herrn Gauland oder diesen ganzen Gestalten zu reden. Und zwar so, dass man denkt, die Argumente kommen an.
Da sind die KollegInnen vom Fernsehen aber anderer Meinung, so oft wie diese Leute da auftreten dürfen.
Ja, aber das ist trotzdem Quatsch. Wenn du denen zuhörst, dann siehst du ja, dass die im Grunde genommen immer nur wie so eine Sprechautomaten Geschichte, einfach immer die gleichen Sachen sagen, und wenn ihnen das wirklich widerlegt wird, ja, wenn sie sagen, das ist einfach falsch, das ist faktisch falsch, ja, also
dann interessiert es auch keinen.
Ne? Diese berühmte Geschichte mit Jerome Boateng, da komme ich heute noch nicht drüber, dass sie dann einfach sagen, ach, dass der schwarz ist, das wusste ich gar nicht.
Dafür müsste der eigentlich in die Klapse. Ne? Oh, ja. Wir haben gar nicht gewusst, dass sie verrückt sind. Ja, warte, jetzt ziehen sie mal diese Jacke an hier.
Genau, ja. Und das ist, ja, und das ist aber genau der Punkt. Auf der anderen Seite setzen wir uns zurück in die Jahre 1940, da wird Gandhi gegenüber den Briten die gleiche Situation gehabt haben und sagte, das ist einfach völlig abartig, und er hat es immer weitergemacht. Möglicherweise müssen wir auch einfach immer weitermachen, und wir müssen tatsächlich wir müssen die Demokratie stärken, wir müssen sie offener und sozusagen für alle erreichbar machen. Das scheint ja auch allmählich zu funktionieren, so ein bisschen die Wahlbeteiligung steigen, die Menschen sind
politischer geworden.
Sind mehr bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Insofern kann man ja auch sagen, okay, das funktioniert vielleicht eben doch, dass man sagt, wir dürfen einfach nicht nachlassen. Wir dürfen auf keinen Fall auch nur einen einzigen Zentimeter Platz geben. Wir müssen alle Werte, die wir für richtig empfinden und sozusagen auch grundgesetzlich festgeschrieben haben, die müssen wir auch behalten. Und wir dürfen auf gar keinen Fall auch nur irgendeinen von diesen idiotischen Punkten, die da sagen, akzeptieren und machen. Und einfach versuchen, Leute für uns zu gewinnen und sie von ihnen wieder wegzuziehen.
Ja, das Problem ist, es gibt diesen alten Satz, wenn es irgendwo stinkt, riechen es zuerst die Radikalen. Das heißt, dass die drei Probleme, oder vielleicht sind es auch nur zwei oder vier, die diese rechtsextremen Parteien adressieren, die sind ja durchaus vorhanden. Also es gibt ja ein Problem, eigentlich nicht, es gibt kein Problem mit Zuwanderung, das fantasieren die sich ja tatsächlich nur herbei. Das hat es 2015 sicherlich gegeben, ne? Dass man gesagt hat, so, alter Vater, 1 Million Leute, wer soll die alle verwalten? Und dass die Bundesrepublik nicht in der Lage war, das zu verwalten. Und ach, ich habe übrigens neulich mit jemandem gesprochen, der ein bisschen Einblick hat ins Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und den habe ich gefragt, so nach 2015, 2016, sind die denn jetzt darauf vorbereitet, falls nochmal sowas passiert? Und der meinte einfach nur, nee, nicht mal ansatzweise. Nee,
kannst du auch nicht. Kannst doch nicht. Ich habe gestern
einen Beitrag. Die haben nicht mal Prozesse ausgedacht, wie man das.
Ja, aber kannst du auch nicht. Kannst du nicht. Bin ich sicher, kannst du nicht. Also ich will dir ein anderes Beispiel, völlig was ganz anderes. Gestern Abend in der Nachrichtensendung gesehen, einen Filmbeitrag über den zerstörten Teil der Bahamas. Mhm. Ja, da ist dieser Dorian Hurricane drüber geflogen. 3 Tage lang. Da steht nichts mehr aufeinander, gar nichts. Und dann sagte irgendwie einer, da hat sich keiner drauf vorbereitet. Sag ich, ja, genau, da hat sich keiner drauf vorbereitet. Das ist so, ja. Wenn du jetzt in Berlin ein Erdbeben hast, da hat sich auch keiner drauf vorbereitet. Richtig. Das ist einfach so.
Ja, aber wenn du einen riesigen Migrationstreck.
Aber das nützt dir doch nichts. Wenn du weißt, da kommen jetzt 5 Millionen Leute, was willst du dann tun?
Protokoll, einen Prozess in Gang setzen, der, jetzt heißt, wir mobilisieren die Bundeswehr, wir stellen überall Container auf, Bundeswehrsoldaten bekommen für einen begrenzten Ort hoheitliche Rechte, dürfen also diese Flüchtlingsregistrierung durchführen, was sie eigentlich nicht dürfen und so weiter. Das könnte man sich ja vorher alles in so einem Notfallplan überlegen. Ja. Der scheitert dann auch, aber dann sieht man wenigstens nicht aus wie der letzte Idiot.
Ja, es ist schon richtig, aber auf der anderen Seite wir kommen von ganz woanders her, wir sollen auch wieder zurück zu Gandhi und einfach, also ich sag mal, es natürlich ist das alles Utopie, natürlich ist es alles so ein bisschen Friedenslobhudelei und friedensbewegt und lange Haare und Haschisch rauchen.
Ja, aber was will man denn sonst? Willst du Krieg?
Ja, ich sag ja, ich wollte ja gerade sagen, also mir fällt aber auch nicht mehr viel anderes ein. Und irgendwann, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, die Liebe setzt sich durch. Ich hoffe sehr, dass das so ist. Und möglicherweise setzt sich eben auch der Frieden durch und eben dieses Haten und diese entsetzliche Kakophonie, die man da im Netz lesen kann. Das ist so schrecklich, dass ich mir schon dachte, was die Chinesen haben eben doch recht, wenn sie sagen, wir sperren das einfach, wir kontrollieren das Netz und dann können wir mal gucken. Geht natürlich nicht, weiß ich, aber.
Doch geht, zeigen die Chinesen ja.
Naja, aber das ist schon mit sehr großem Aufwand verbunden, aber trotzdem, es gibt halt so ein paar Leuchttürme, die eben dann sich letztendlich doch durchgesetzt haben. Martin Luther King wäre noch zu nennen, vielleicht selbst als sie ihn ermordet haben, aber seine Ideen und die Tatsache, dass wir ihn hier erwähnen, deuten ja darauf hin, dass er eben sich doch letzten Endes als der stärkere oder die stärkere Idee durchgesetzt hat.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 30. September 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.